Noch nicht. Erstmal was erzählen.
Ich sage genau was. Also, wir fangen an. Bisschen improvisiert mit der Technik. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass heute ein paar mehr Interessierte da sind als das letzte Mal. Wenn wir so weitermachen, dann wird das was in der nächsten Sequenz. Wir zeigen den dritten Film in unserer Reihe zur Subkultur Islamische Welt. Wir hatten einen Film aus Teheran. Der letzte war ein ganz wichtiger Mikrofon aus Alexandria. Das ist ein Film, der etwas zu tun hat mit dieser ägyptischen Demokratiebewegung. Heute ein Film, der in der Großstadt Istanbul spielt und eine sehr typische, also für viele Metropolen dann typische Wanderungsbewegung der Musik zeigt, Immigrantenkultur und ihre Transformationen. Dazu möchte ich nichts sagen. Ich möchte, bevor ich dann den Moderator wieder begrüße, der ja das eigentliche Verdienst hat, diese Reihe uns ausgewählt und präsentiert zu haben, Amin Fazonefar, der dann inhaltlich reden wird, nur ein paar Bemerkungen zu diesem Thema Subkultur. Das hat ja auch etwas, ich hatte ja verschiedene Einleitungen gemacht die letzten Male, es hat ja auch etwas mit Öffentlichkeit und Nicht-Öffentlichkeit zu tun. Also Subkultur als unterliegende Kultur in einem doppelten Wortsinn ist eine Kultur, die ja eben nicht in den offiziellen Repräsentationsformen eines Systems aufgeht. Und das ist unter Verhältnissen, die eben sehr stark besetzt sind, bisher in unseren Filmen, was wir gesehen haben, mit Zensur, mit einer fast restlosen Kontrolle auch der künstlerischen Öffentlichkeit. Man kann nicht publizieren, man kann nicht auftreten, es sei denn, man bekommt die Genehmigung, man bekommt sie aber eben nicht in aller Regel. Dann heißt Subkultur tatsächlich Garage, Wohnung, Freunde und allenfalls Internet als eine allgemeinere Öffentlichkeit. Und tatsächlich ist ja dieses subkulturelle Problem eine moderne, wenn wir von Europa aus schauen, moderne künstlerische Erfahrung, die beginnt im 19. Jahrhundert, dann wahrscheinlich in einer anderen Metropole, nämlich Paris, die ja so etwas wie eine Sehnsuchtsmetropole der Istanbuler Intelligenz gewesen ist über ganz lange Zeit. Da, wo Künstler in einer Stadt sich bewegen können und präsent sind mit Texten in Zeitungen, aber im Grunde ständig auf der Flucht vor Gläubigern zum Beispiel. Das klassische Existenzmodell hat Charles Baudelaire formuliert, der der Erste gewesen ist, der den Ausdruck Großstadt-Indianer geprägt hat, den es also überhaupt gab, das Indianische, Fährtenlesen, Tarnen, Spuren verwischen, in einer Großstadt, in der man heimisch ist. Und für ihn war das Universum in diesem Sinne die Metropole Paris. Und tatsächlich war er sein Leben lang auf der Flucht vor Gläubigern. Er hat nie die Miete bezahlt, er hatte ja auch kein Geld. Er stand unter Vormundschaft seines Stiefvaters, auch eines eher militaristisch verbildeten, eher üblen Autoritätsdespoten. Und so war er also ständig auf der Flucht. Und die große Kunst der Subkultur ist, wie kann man präsent sein, ohne sichtbar zu werden für diejenigen, die etwas wollen von einem im schlechten Sinne. Also Polizei, Steuerbehörde, Vermieter und so weiter und so fort. Das formuliert in Paris des Westens damals diese Großstadt-Indianer Existenz. Nun gibt es aber andere Metropolen, Istanbul, wo ja ohnehin, das wird der Kenner sagen können, einige bis wahrscheinlich Millionen nicht registrierte Menschen wohnen. Das heißt, auch Menschen, die halt da sind als Immigranten, die eine ganz besondere Existenz führen, vielleicht keine offiziellen Papiere haben, eben als Immigranten aus Gegenden kommen, vielleicht auch des Schreibens, Lesens nicht kundig sind und irgendwann in der Großstadt landen, ihre Kultur mitbringen, eine Öffentlichkeit suchen, sich organisieren. Das heißt, die öffentlichen Räume sind eines der Themen von Kultur und Subkultur. Und wir wissen, dass ja Öffentlichkeit ein ganz großes Thema ist, wozu vieles zu sagen wäre. Und da bin ich aber auch gleich fertig mit der Einleitung. Nämlich politische Öffentlichkeit, Transparenz, Organisationsformen nachvollziehbar oder das, was bei uns im Mittelalter eben Arkanöffentlichkeit hieß. Das heißt, geheime Öffentlichkeit hinter den Kulissen wird entschieden und was öffentlich ist, nur vorgeschoben. Also auch das Modell des Kölner Klüngels hat natürlich noch diese mittelalterliche Arkan-Öffentlichkeitsstruktur zum Beispiel. Hinter den Kulissen wird entschieden, vorne wird verkündet bestenfalls. Und nun wird es etwas brisanter als in meiner Anspielung. Und ich bin persönlich auch sehr froh, dass Amin Farzonefar hier ist. Er war jetzt 7 Tage in Kairo. Vielleicht auch auf Filmfestivals, das weiß ich nicht. Und er bringt eben ein bisschen Material mit aus der aktuellen oder zur aktuellen Lage vor Ort in Kairo, was eine schöne Überleitung ist von unserem letzten Film in Alexandria zu dem Film, den er präsentieren wird, nämlich eben dieser Film, der dritte in unserer Reihe, Arabesque, Gossensound und Massenpop, ein Dokumentarfilm über diese verschiedenen Musikszenen. Der Film geht 60 Minuten und insofern ist es sehr gerechtfertigt, Ihnen das ein Äquivalent für das volle Eintrittsgeld zu bieten, nämlich einen Vorspann. Und Amin Farzonefar hat ganz frisch Bilder und Eindrücke mitgebracht aus Kairo. Und darauf bin ich persönlich sehr gespannt und danke Ihnen nochmals für die eigentlich Organisation jetzt der Reihe inhaltlich und die Präsentation, Moderation. Wir haben Gelegenheit natürlich zum Gespräch. Bitte sehr, übernehmen Sie.
Ja, dann danke ich für die Einladung und die Möglichkeit, auch dieses Orchideenthema auch mal in einem Rahmen, in einem nicht allzu gut besuchten, aber doch von Interessierten besuchten Rahmen zu präsentieren. Und mach mal einen Schnitt und nütze halt einfach wirklich die Gelegenheit. Ich war jetzt eine Woche in Kairo, da findet ein Filmfestival statt. Wir haben letztes Jahr ist es noch nicht, das müsste ich in 2 Wochen sagen. Wir haben bei der letzten Sitzung diesen ägyptischen Film, der unmittelbar vor den Unruhen entstand, gezeigt. Ein Spielfilm, der die Szene der Graffiti-Sprayer, der Skater, der Rapper, Hip-Hopper und sonstigen, ja, einfach Subkulturalisten zeigt, vor allen Dingen in Alexandria angesiedelt, als so eine kleinere, ruhigere Stadt, die halt dann auch Räume und Nischen zulässt. Was ich jetzt erlebt habe, ist, dass die Leute, die Independent-Filmemacher, die an diesem Film mitgewirkt haben, eigentlich um eine Gesellschaft zu verändern, was ihr Ansatz war, aus der Subkultur gewirkt haben, dann auf einmal auf internationalen Festivals für diesen Film Microphone-Preise bekommen haben, dass die sich jetzt in derselben Situation befinden wie halt vor 2 Jahren, nämlich das Schicksal des Landes steht irgendwie auf dem Spiel. Und man weiß als Kulturschaffender, als Filmemacher, als Musiker nicht genau, wie geht's jetzt weiter. Da sieht man die alten Mächte und die Islamisten ein Bündnis schmieden und wo dann halt so kulturelle Impulse es schwierig haben werden. Es gab 3 Zensuren, Sex, Religion, Politik. Man sagt, Religion ist immer noch ein Tabu, ist immer noch ein Fall für die Zensur und Sex auch. Das heißt, es gibt keinen offiziellen Zensurkanon in dem Sinne, aber es gibt sowas wie eine Autozensur, eine öffentliche Zensur. Das heißt, wenn Sie in diese Bereiche reingehen, dann melden sich ganz schnell Fraktionen zu Wort, die massive Drohungen aussprechen. Ich werde jetzt einfach mal so eine lose Folge von Bildern zeigen, die ich geschossen habe auf dem Tahrirplatz. Der Tahrirplatz ist klar jeden Abend in den Nachrichten präsent, ist 300 Meter über den Nil von dem Festival entfernt. Das Festival ist so eine Art Ort der Hochkultur. Das ist das größte und älteste Festival des Mittleren Ostens gewesen. Ist letztes Jahr ausgefallen wegen halt der Unruhen und jetzt machen die einen Neustart. Sie müssen auch diesen Neustart machen, weil ihnen sonst der Status als A-Festival verloren geht. Das ist eine uralte Einteilung von einer Produzentenunion, die halt weltweit 14 Festivals, darunter Cannes, Venedig, Montreal und hast du nicht gesehen, halt als A-Festivals bezeichnet. Kairo verdient diesen Ruf eigentlich längst nicht mehr. Nicht, dass es jetzt auf einmal in den Underground abgerutscht wäre, sondern es ist in die völlige Desorganisation abgerutscht, also da funktioniert nichts. Man hat jetzt versucht, dieses Festival quasi neu auf die Beine zu stellen und ist quasi in diese Unruhen hineingeraten und ist massiv von Vertretern der Independent-Szene ins Visier genommen worden, hat gesagt, wie könnt ihr jetzt zu diesem Zeitpunkt einfach da so ein Glamour-Event durchziehen? Und das ist die Spannung, in der ich dann halt das Event besucht habe, das von vielen boykottiert worden ist, die da, oder die haben ihre Filme gezeigt und sind direkt nach den Vorführungen halt über die Brücke zum Tahrirplatz gegangen, wo auch die Filmemacher Zelte aufgebaut hatten. Und die stehen da schon seit einiger Zeit, weil die Filmemacher halt quasi als Auge auf die Gesellschaft, wenn man das ernst nimmt, halt immer eine wichtige Rolle gespielt haben in diesen Unruhen. Und ich lasse jetzt einfach mal so ein paar Bilder laufen. Wir sind jetzt in der unglücklichen Lage, dass wir nicht in der Lage waren, das auf Vollbildmodus zu stellen. Wenn irgendjemand von Ihnen weiß, wie das geht, möge er das kurz rufen, dann werde ich die Tastenkombination drücken. Ansonsten müssen wir so weitermachen. Also, das sind, das ist jetzt am Rande des Tahrirplatzes. Das ist genau der Ort, wo halt diese vor 10 Tagen die ersten Toten gab. Da hat die Polizei sehr schnell eine Mauer gezogen. Das kommt uns irgendwie bekannt vor. Auch die Form des Umgangs mit der Mauer in dieser Form. Die Graffiti-Sprayer, die man früher im Stadtraum fast gar nicht sah, oder wenn, haben sie halt verhalten, irgendwelche Texte gesetzt oder politische oder religiöse Parolen geschrieben. Die haben also in den letzten Jahren nach der Revolution also wirklich eine totale Blüte erlebt. Und im Wesentlichen zeige ich jetzt einfach mal, ohne das größer zu übersetzen, es sei denn, es wäre sinnstiftend, so ein paar Impressionen von dem Platz, auf dem halt. Ach ja, das ist ganz interessant, da kann man nicht so ganz zuordnen, also ist das jetzt von den Muslimbrüdern, die relativ spät damals auf die Revolution aufgesprungen sind und die jetzt für sich versuchen zu vereinnahmen. Hier wird also in allen Sprachen gesagt, ich bin Moslem, das kann so ein, auch durchaus ein Aufruf zu Pluralismus sein. Der freundliche Kollege hat sich da einfach vorgestellt und meinte das auch ernst. Und man sieht also alle möglichen Stilrichtungen, die teilweise mehrere Monate alt sind, meistens aber nicht, weil die in kürzester Zeit auch wieder übersprayt werden. Und diese Farbenfülle, die gab es also vor den Unruhen 2011 nicht. Leiden musste die American University, die ist auch nahe vom Tahrirplatz gelegen. Die wurde halt, stand also mitten im Schauplatz heftigster Auseinandersetzung. Hier der Kampf, ich bin Muslimbruder, sagt da der Hulk. Was der andere dagegen setzt, kann ich jetzt hier nicht so richtig lesen, weil die arabischen Buchstaben also auch dermaßen verfremdet sind und kalligrafisch verziert sind, dass man das nicht sieht. Hier, das ist ein Kommentar zur Darstellung in den Medien halt. Und ja, die sind jeden Tag, sind die aufs Neue übersprüht. Das zum Beispiel unter anderem auch ein Kommentar, einige haben das vielleicht mitbekommen, es gab in den Medien Darstellungen, da hieß es also, das Harassment gegenüber Frauen, die sexuelle Belästigung, hätte nach der Revolution drastisch zugenommen. Das war immer schon ein Problem gewesen, das auch debattiert worden ist, dass man aufpassen musste, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen als Frau, weil dann irgendwie wurde man halt belästigt. Das konnte man nicht zur Anklage bringen, weil das gab keinen Paragraphen. Man musste dann sagen, ich bin geklaut oder geschlagen worden, aber man konnte nicht sagen, ich bin halt begrapscht worden. Dann wo hieß es, ja, was bist du denn für eine unzüchtige Schwester? Und war dann quasi moralisch also direkt abgestempelt. Das ist thematisiert worden. Es haben sich ganz viele NGOs und Frauen zu Worte gemeldet, demonstriert. Und jetzt hier offenkundig auch einige Piktogramme, wie man sich gegenüber Angreifern zu verhalten hat, direkt an die Wand gepinselt. Die Mona Lisa mit Piraten, Augenklappe zu versehen, ganz nett. Hier die Gleichschaltung der Gehirne, also ja, so sieht es an einigen Stellen aus. Was diese junge Dame da trägt, kann ich nicht ganz lesen. Graffiti. Der ganze Platz ist ein Ort, wo also die Regeln, sagen wir mal, des städtischen Verkehrs, das ist ja der zentrale Platz gewesen im Herzen von Kairo, da sind die großen Hotels gewesen. die teilweise jetzt wegen Renovierung ist das Nile Ritz-Carlton geschlossen. Da war die Parteizentrale von Mubarak, die wurde völlig ausgebrannt und da ist das große Verwaltungszentrum, die Mugamma'a, die ein dermaßen bürokratischer Apparat ist, dass darüber unzählige Witze und auch Filme kursieren. Also ich glaube, ich habe das letztes Mal schon angerissen. Da gibt es Reportagen, die sagen, die sind in Fluren gelandet, wo dann Wäsche aufgehängt wurde oder wo Hühner rumlaufen. Also es ist ein eigener Organismus, dieser Verwaltungsapparat. Und genau da zwischen diesen ganzen großen Institutionen ist also der Tahrirplatz, früher Verkehrsknotenpunkt. Und jetzt halt irgendwie sind da Zelte und da treffen sich die Aktivisten und an den Wochenenden treffen sich da auch die Familien und lassen sich da blicken und gucken da drüber. Ja, das sind jetzt hier so ein paar schlecht sortierte Bilder. Viele von diesen Graffitis zeigen die Märtyrer, wie man das nennt, also die Opfer, die überwiegend jugendlichen Opfer, die bei den Angriffen der Sicherheitskräfte oder der Muslimbrüder ums Leben gekommen sind. Konträr dazu jetzt ein kleines Foto, so sieht das dann halt im Bereich des Festivalgeländes aus. Also das Festivalgelände ist in so einem Diplomatenviertel auf einer Nilinsel, also geografisch wie kulturell so ein bisschen getrennt von dem, was sich da neu formiert auf dem Tahrirplatz. Das ist das Gebiet der neuen Oper und ist wunderschön und sehr weit weg von ja, Schauplätzen wie diesem hier. Der Herr ist quasi ein lebendes Emblem. Der trägt gleichzeitig den Koran und das Kreuz und sagt hier, wir müssen zusammenhalten. Also alle Versuche, diese Religionen gegeneinander auszuspielen, werden abgelehnt. Ja, das ist halt so ein bisschen volksfestartig teilweise dort. Und das ist ein durchschnittlicher Tag auf dem Tahrirplatz, wenn halt nicht gerade eine Straßenschlacht findet. Ein Motiv, das immer wieder auftaucht, werden Sie auch gleich noch sehen, sehr bekannt. Hier gleich nochmal. Und hier also Filmemacher gegen Polizisten. Die armenische Kirche, gut, die ist unbeleckt. Flaggen werden sehr viele da hochgehalten. Medienvertreter überall, die werden auch nicht besonders geschätzt. Also die Vertreter der europäischen Medien kommen da gerne auch mal auf einem PS-starken Motorrad angefahren, haben einen Helm auf, sind also nicht zu erkennen, halten ihre Kamera wie eine Waffe auf die Menge, auf die Unruhen und fahren wieder weg. Und das wird dann nicht so gerne gesehen. Ja, hier, also man hat halt eigentlich den ganzen Tag, das ist im Hintergrund dieses Verwaltungsgebäude, von dem ich erzählt habe, das wirklich also ein Mythos ist. Das ist also quasi Kafkas Schloss irgendwie für die Ägypter. So. Hier die Justiz, die also schon in Ketten liegt. Ich fühle mich jetzt ein bisschen, als würde ich einen Rosenmontagszug kommentieren, aber das ist etwas anderes. Da steht Ägypten für alle Ägypter. Hier wieder eine ganz nette Verschmelzung von dem Anonymous-Muster und dem typisch Ägyptischen. Das sieht man auch häufiger. Und das sind halt einfach, hier liegen noch die Schablonen rum. Tritt zurück. Für die Graffitis, damit das alles ganz schnell geht. Und dann, das ist dann das, was da im Nil passiert währenddessen. Diese Herren haben andere Probleme als ihr täglich Brot oder Gedankenfreiheit. Hier sieht man also wieder, da ist mehrfach, das habe ich abends fotografiert, schon mehrfach alles übereinander gesprayt worden. Das sind hier nochmal so ein paar Impressionen von der Brücke, wenn man rüber geht zum Tahrirplatz. Ein Opfer der Unruhen. Ja, das wird dann hier für 80 Cent pro Maske wird das verkauft und getragen. Hier steht Eintritt für Brüder verboten. Man hat auch Zonen gebildet. Also und zwar nicht von Seiten der Polizei oder des Militärs, sondern das ist selbst organisiert. Die haben ganz schnell, das wurde ja hier auch berichtet, die haben ganz schnell gesagt, okay, es finden Angriffe mit Tränengas statt. Da sind Leute, die Demonstranten mit Zwiebeln und Cola versorgen, weil die Kombination von Zwiebeln und Cola irgendwie die Wirkung von Tränengas aufhebt. Warum, weiß ich nicht ganz genau, aber da standen dann halt Menschen und haben ganz schnell immer Zwiebeln verteilt. Dann gab es welche Ärzte, die sich freiwillig da postiert haben, die halt im Stadtraum halt so Mini-Lazarette gegründet haben, um die die Opfer zu versorgen. Und man hat dann halt auch, wie gesagt, ganz schnell also auch Barrikaden eingerichtet. Ich musste dann immer meinen Pass vorzeigen, wenn ich da reinging. Jetzt fragt man sich, was wollen die mit meinem Pass? Die können den natürlich nicht irgendwie elektronisch registrieren, sondern das war einfach irgendwie so eine Art psychologische Barriere, damit da keine Kollaborateure oder Provokateure eindringen. Ich habe auch selber erlebt, wie einer verhaftet wurde. Das verhaftet, also halt von der Menge quasi geschluckt, weil der irgendwie Waffen bei sich hatte. Und das war dann eine Machete und eine Axt und die wurden dann hochgehalten und dann wurde der aber einfach außerhalb dieser Schutzzone befördert. Also. Und hier steht halt, wie gesagt, Eintritt für Brüder verboten. Mit Brüdern sind halt die Muslimbrüder gemeint. Ja, hier sehr verschiedene Impressionen. Das ist auch wieder ein Opfer der Unruhen. Die Polizei ist immer noch kriminell. Das bin ich. Gut. Ja, Freiheit oder Tod, ein altbekanntes Motto. Das sind so abendliche Eindrücke. Da wird auch abends ist da noch unglaublich was los, weil wie gesagt, die Zelten da halt. This is not graffiti. Ja, das waren die Bilder, die ich Ihnen zeigen wollte. Und es ist jetzt so, wir reden hier ja über Film im Wesentlichen. Und Film ist ja das Medium, das eigentlich am langsamsten auf gesellschaftliche Veränderungen reagiert. Einfach, weil es sehr ressourcenintensiv ist. Was Geld, was Technik, was Organisation und was auch einfach Bearbeitung betrifft. Also deshalb sagen die Filmemacher dort, mit dem Kino, das revolutionäre Kino wird noch ein bisschen dauern. In den anderen Kunstformen ist es schon längst weitergediehen. Das heißt, Musik, Graffiti haben Sie ja gesehen, Fotografie, die sind alle schon ein bisschen schneller. Ich will Ihnen jetzt noch ein Beispiel zeigen, das so ein bisschen eine Überleitung ist zu der Doku, die wir gleich sehen, nämlich einfach wie die traditionelle Volksmusik wiederbelebt wird, halt durch junge Leute, die halt dann ja was ganz Eigenes damit machen. Und das gab es vor der Revolution auch, dieses Phänomen, ist aber erst in der Revolution also wirklich nochmal richtig angekurbelt worden. Und da gibt es auf dem Tahrirplatz, auf anderen Plätzen immer wieder Konzerte. Ich suche jetzt die Datei in meinen vielen, vielen, vielen Dateien. Und hoffe, sie findet sich. Vielleicht ist diese. Nein, sie ist es nicht. Ich suche eine Bilddatei. Genau. Dann machen wir das vielleicht nachher. Genau.
Ja,
genau. Genau. Also dann jetzt einfach ohne Überleitung der Film Arabesque, der ist 60 Minuten lang, ist von Cem Kaya und Orhan Bulut und befasst sich mit einem Phänomen, das zu einer ziemlichen gesellschaftlichen Spaltung in der Türkei gesorgt hat und immer noch sorgt. Das ist das Arabesque. Die Hintergründe werden in dem Film vorgestellt. Da können wir gleich auch nochmal drüber das vertiefend besprechen. Es gibt einen berühmten Konzertpianisten, Fazil Say, der auch weltbekannt ist, auch hier schon gespielt hat. Und er hat gesagt, ich schäme mich für diese Arabesque-Musik. Der hält die also für verachtenswürdig. Ich habe da noch ein paar Zitate notiert, die ich Ihnen gleich auch noch mal vorlesen möchte. Aber jetzt wünsche ich einfach gute Unterhaltung bei dem Film Arabesque.
Zu Fragen, Bemerkungen. Ich hätte eine technische, ich weiß aber gar nicht, ob ich die an Sie richten soll, diese nur auszugsweise Synchronisierung.
Ich habe eine DVD, das ist eine andere Fassung. Das ist eine frisch gezogene Beta. Ich rufe da morgen an und beschwere mich, dann ist es zu spät. Also anscheinend fehlen entweder Untertitel oder Teile eingesprochener. Untertitel.
Ne? Ja, es war ja, man dachte, man ist ja schon ein bisschen geeicht jetzt auf die Zensur. Ne? Da, hat das eine Signifikanz, welche Leute da übersetzt werden und welche nicht.
Aber nee, also tut mir leid, ich habe mich darauf verlassen, dass vom Produzenten, wenn es eine frische Beta ist, die auch die Fassung hat, die ich dann habe. Aber war halt nicht so.
Also, ist das, ich kenne mich in den aktuellen Bewegungen dieser Musik gar nicht aus. Es ist ja auch nur ein Teil dessen, was in, also vielleicht muss man sich klar machen, dass in Istanbul ja immer noch viele andere Ethnien kulturell präsent sind, ja? Also die ihre eigene Musik machen, also die, früher hätte man gesagt, Zigeunermusik, was man ja gar nicht mehr sagen darf. Und auch nicht mehr sagen soll. Also die sind die Roma-Einflüsse zum Beispiel, die Balkanzuwanderer, die Osttürken, die ganze folkloristische Bereich mit ihren eigenen Leuten. Also ist das jetzt so wirklich, war das der Kurzabriss dieser Musikgeschichte, die also hätte etwa 40 Jahre existiert, also die beginnt irgendwann nach dem Zweiten Weltkrieg, so wie das gezeigt wurde. Und man muss sich das ja noch verdeutlichen, wie es beginnt und wie es endet. Also da wird ja schon so eine Entwicklung ganz klar, ich weiß nicht, ob nachgezeichnet oder unterstellt, dazu kenne ich mich zu wenig aus, aber also das sieht ja so aus, dass das ja, also erinnert sich noch am Anfang, diese Kneipe mit diesen doch also heftigen Gestalten, ja, mit der Raki fließt in Strömen und so weiter, der Spieler, der dann so die Jimi Hendrix Version gemacht hat vom Spielen. Und jetzt am Schluss mit dem Staatsorchester, ja, der ehemalige also Mysterien Sänger, ne, mit der Selbstgeißelung und diesen Schnitten wird dann mit dem Staatsorchester Bursa gezeigt. Das wäre dann so, gut, dann ist es aufgehoben, definiert und, also aufgehoben im Sinne, Hegel ist auch vorbei. Aber das weiß ich nicht.
Ja, also ich gebe jetzt nur, sagen wir mal, so ein bisschen den musiksoziologischen Rahmen wieder. Für die Details bitte ich zum Beispiel den Burak, aber auch alle anderen um Kommentare. Weil der Burak, der macht immer türkische Delikatessen einmal im Monat und da hört man solche Musik auch, aber auch andere Musik. Genau. Da war eine Frage und Bemerkung dazu.
Nee, ich wollte halt auch bemerken, also es gibt noch diese Musik in der Türkei, die wird noch gemacht, aber halt, die hat jetzt einen anderen Namen, Bezeichnung, soweit ich es weiß, und die geht dann doch wirklich mehr in das Pop rüber.
Also das ist halt, es ist eine Entwicklung, die eigentlich angesetzt wird mit dem massiven Zustrom von Arbeitsmigranten in die Megacities. Und das fängt der Film ja ein.
Klar.
Und damals ist es wirklich, also Sie hatten bei der Antrittsvorlesung diesen Begriff Hüsyn genannt, den Pamuk in seinem Buchen. Und Pamuk pflegt so eine Art, sagen wir mal, oberschichtsbürgerliches Hüsyn, der irgendwie den Istanbuler Alltag prägt. Diese Melancholie, die hier zum Ausdruck kommt, ist eine ganz andere Melancholie. Das ist eine Melancholie der, sagen wir mal, Entwurzelten. Es ist eine auch ethnisch definierte Melancholie, die sehr stark mit dem türkischen Osten zu tun hat. Das sind halt also Entwurzelte, die sich in der Peripherie niederlassen. Es gibt interessanterweise auch in der Literatur mehrfach eine Parallele, ganz interessant zum Punk irgendwie. Gerade was diese Verstümmelung und diesen Umgang mit Klingen betrifft oder so. Aber der Punk ist ja ganz schnell in eine, sagen wir mal, politische Richtung gegangen. Und das hier ist in keinster Weise politisch irgendwie. Hier wird nie irgendwie das System angeprangert. In diesen Arabesque-Songs, die sind immer relativ allgemein, was das Leid betrifft. Da heißt es nie irgendwie der Landlord oder Fabrikbesitzer, sondern es ist das Schicksal, es ist die Liebe, das Leben, Gott oder so. Und dadurch ist das eine Projektionsfläche für alle und das schafft halt diese Einigkeit und trug halt relativ lange halt auch die Randständigen.
Ich bin jetzt verwirrt, weil ich habe jetzt gerade versucht, zwei Sachen zu sagen. Entschuldigung, deswegen.
Mach da weiter.
Sorry, und zwar, bitte. Und du meinst ja vorhin halt mit der Politik halt mehr, was weiß ich, also soweit ich noch die Texte in Erinnerung habe, also jetzt nicht, dass man denkt, dass ich die höre, aber man war gezwungen, die zu hören, wenn man Istanbul halt wirklich mit so einem Dolmetsch gefahren ist. Also ich würde sagen, da wurde mehr über die Liebe gesungen, also besonders von bestimmten Sängern halt. Es gab halt Sänger, zum Beispiel, was mir da gefehlt hat, Orhan Gencebay, der war der einzige Musiker, der wirklich auch die Akademie besucht hat, der hat das Konservatorium besucht. Im Gegensatz zu allen anderen Musikern hat er halt auch einen musikalischen Background. Also
musikalischen Background haben.
Ja. Ich meine, die haben die musikalische Fertigkeit, die kann man jetzt ja den anderen Leuten nicht absprechen, das war nämlich in den westlichen.
Aber der Punkt ist ganz interessant, weil der Arabesque passte ja eigentlich nie in dieses Türkifizierungsprojekt, das irgendwie immer sagte, wir machen jetzt eine neue Musik für die Türkei und die ist definiert stark orchestral, stark von westlichen Einflüssen und wir brauchen jetzt in diesem Republikprojekt brauchen wir jetzt eine neue Musik. Und diese ethnische Musik aus dem Osten, die war, mehr oder weniger geduldet. Arabesque wurde zweimal per Dekret verboten und durfte bis in die 90er nicht offiziell, inoffiziell schon im Rundfunk gespielt werden. Deshalb, also obwohl es eine Massenbewegung ist, war es dann doch eine Subkultur. Und jetzt ist es halt nicht mehr und mischt sich halt mit allen World-Musik-Anteilen, die wir so kennen.
Letztendlich ist es ja doch politisch, weil die Dame gerade meinte, du sagtest ja gerade, die Musik wäre politisch. Sie hat eher die Aussage gesagt, es sind eher Liebeslieder, aber durch diese ganzen Umstände, also es ist, geht vordergründig oft um Liebe oder schwierige Liebe, ne, und Leiden, aber durch die musikalischen Hintergründe und politischen Hintergründe ist es ja doch eine sehr politische Musik, ist ein Statement, ne, für halt die Multiethnizität oder Kulturalität der Türkei. Ne, und wie du gesagt hast, auch der türkische Staat hat versucht, da eine türkische Identität zu schaffen und hat die Leute auch, oder die Musik ja auch zensiert. Ich weiß jetzt nicht, ob es auf Türkisch oder auf Deutsch war in den Filmen, aber da wurde dann gesagt, dass dass Künstler ihre Lieder vorlegen mussten und dass dann Note für Note oder Takt und Rhythmus für Rhythmus durchgegangen wurde und dann gesagt wurde, das ist zu orientalisch oder zu arabisch, so darf dieses Lied nicht klingen. Ja, also ist es schon ist eine sehr politische Musik auf jeden Fall. Oder durch die Hintergründe einfach auch. Ne? Das zeigt die Spannungen und Konflikte einfach in der türkischen Gesellschaft auch auf, finde ich.
Naja, also das ist ganz klar. Es ist ja auch eine Musik, die in diesem Spannungsfeld Stadt, Land überhaupt erst Sinn gemacht hat und entstanden ist irgendwie. Und die eine Schule der Soziologen sagt jetzt, naja gut, diese Spannung ist jetzt nicht mehr so stark, eben durch die Medien, durch einen gewissen Konsumismus, der sich überall verbreitet hat und deshalb verliert der Arabesque eigentlich, sagen wir mal, diese Erdung irgendwie, das, was ihn eigentlich ausmacht und das öffnet ihn auch oder so. Und andere sagen, nee, der ist nach wie vor virulent und hat sich halt nur anders entwickelt oder so. Und wird, das sagt er ja auch zum Schluss, dann wird es immer geben. Zur Wortgeschichte, die Arabeske ist, glaube ich, nur mal ganz kurz, ne, eigentlich ein assyrisches Motiv, das dann in den hellenischen Sprachraum gewandert ist, das dann in den islamischen Sprachraum gewandert ist und dann im Westen rezipiert wurde. Also diese Wanderbewegung ist da irgendwie schon drin. Und das ist eigentlich auch immer das Anstößige gewesen, dass da zu viele Einflüsse drin waren. Da gibt es Diagramme in der Literatur, die versuchen immer aufzuzeichnen, was alles in den arabeske Musik eingeflossen ist. Das ist natürlich albern, weil Musik ist ja immer, speist sich ja immer aus ganz vielen verschiedenen Quellen. Ne? Also.
Ja, bitte.
Ich muss das sagen. Ja, das arabische Musik in Türkei, glaube ich, anpolitisch machen. Ich meine, er hat gesagt, dass das ist große Katharsis für türkische Menschen. Und damals in Cinema gibt es viele arabische Filme,
ja.
Und gleichzeitig gibt es auch viele Pornofilme. Gibt es zwei Alternativen, ja? Das macht für Menschen zwei Alternativen. Und man hat Geld verdient und apolitisch. Damals viele politische Menschen in 70er Jahren, 80er Jahren. Ja, das ist, ich glaube, das ist mehr Katharsis. Ja. Man geht, okay, Orhan Gencebay hat gleiche Probleme, gleich wie bei mir. Und andere auch, ja. Ja, damals, ja, ich denke, es gab Pornofilms und Arabische.
Gut, bleiben wir mal beim Arabesken als Thema. Sie hatten ja in der Einleitung gesagt, das
ganz
ist
ganz
ja
kurz, ich würde das nicht ins Lächerliche ziehen.
Nein, das macht gar nicht.
Also nur so ganz allgemein, ne? nicht gegen Sie, sowieso nicht, aber diese Schwelle von Erotikfilmen, die im türkischen Kino in den 70ern auftaucht, die ist wirklich einmalig in der islamischen Welt sowieso. Und als Phänomen ist das auch was, wo man denkt, also das ist unglaublich, was, wo und wie und was da alles gezeigt wurde irgendwie. Also, aber
nein, ich könnte jetzt fragen, es ist ja so, die Türkei als Staat ist ja so ein bisschen gegen das laizistische Prinzip langsam des Staates. Also es läuft auf eine Religiosisierung hinaus. Und da fragt man sich, wie eine solche doch in der Subkultur ursprünglich verwurzelte oder in der Migrantenkultur verwurzelte, eigentlich auch als so unwert. Sie hatten ja so zitiert den klassischen Musiker, der gesagt hat, das ist irgendwie was Schmutziges. Ja. Ne? Sagen wir, dieses Schmutzige, was das hat. Wenn das jetzt heute in diesem System, was das für eine Bedeutung hat, ob das schon aufgehoben ist im Pop, ne, sagen wir, oder in der Verkunstung mit klassischem Orchester, oder dann natürlich in der Avantgarde, dann kommen die Medienkünstler und dekonstruieren das auf allen Kanälen und so lebt es ja auch weiter. Das ist eine Aktualisierung, die natürlich ganz ernsthaft gemeint ist. Ich weiß halt eben nicht, wie sich das heute verhält. Man hatte so das Gefühl, jetzt endet es im Konzertsaal oder so, ne? Und dann in der Behauptung, es geht irgendwie weiter, aber das weiß ich ja nicht, wo und wie das zu verstehen. Eigentlich. Wie geht's weiter?
Oder viele Sachen, ne? Es geht unter anderem im Konzertsaal, dann ist es ist ein Mainstream-Ding, gerade was Sie auch sagten mit der, ich sage jetzt mal einfach also, ja, Islamisierung der türkischen Gesellschaft oder Politik, da wird das Arabeske, ist ja auch, wird der Landbevölkerung zugeordnet, die Leute treten auch jetzt viel mehr öffentlich in der Gesellschaft in den Vordergrund, dadurch wird diese Musik auch für bestimmte Kreise auch wieder, oder allgemein akzeptierte einfach, das ist dann, wird dann einfach zur Popmusik, zum Massenphänomen, ne, was dann allgegenwärtig ist, was vorher versteckt war, daher ist es jetzt irgendwie so in der Mitte irgendwie angekommen, obwohl es in bestimmten Gesellschaftskreisen immer noch abgelehnt wird oder ganz klar abgelehnt wird. Und es wird dann versucht, mit diesem auch mit dem Orchester irgendwie in Verbindung zu bringen, also auf eine andere qualitative Ebene vielleicht. Das ist ein anderer Weg wieder und ein anderer Weg ist, dass es jetzt auch, sag mal, moderne junge Künstler, die in eine ganz andere Richtung gehen, das jetzt aufgreifen. Sie meinten das dekonstruieren. Ne?
Ja.
Am Ende des Films kam ein junger türkischer Künstler, der hat diese Elemente genommen, um das irgendwie wieder so ein bisschen elektronische Musikrichtung einfließen zu lassen.
Ausschließlich.
Ja, oder er macht das
eigentlich. Eigentlich seine ausschließliche. Also
der Köxer, Serhat Köxer.
Genau. Also der beschäftigt sich eigentlich nur mit diesen alten Filmen und er macht so ein VJ, also der nennt sich auch VJ, ja. DJ, spielt auch mit diesen beiden Begriffen. Und ja, und der dekonstruiert das tatsächlich. Also er war ja auch der Einzige, der über Populismus gesprochen hat,
ja, ja.
Und in einer gewissen Form auch Instrumentalisierung dieser Musik halt. Ne?
Das ist aufgefallen, sein Argument. Ja, ja, das war sehr, sehr präsent. Da scheint es sehr ernsthaft mit all diesen Aspekten auseinandergesetzt zu haben, auch mit diesen Wandlungen. Er hat es ja auch dann benannt, ne? in Phasen der Entwicklung. Und von da könnte man natürlich auch weitergehen, was jetzt hier zu weit führen würde, zeitlich. Aber doch, ich möchte was andeuten, wenn man es vergleicht. Es ist doch ein ähnliches Phänomen. Es gibt also eine musikalische Sprache der Entwurzelten, die etwas mitnehmen an einen anderen Ort. Und die oft, ob das jetzt Rembetika ist, was ja auch türkisch und griechisch ist, ja. Ob das Fado ist, portugiesisch, ob das die Vorform von Tango, nämlich die Milongas gewesen sind in Buenos Aires, in den Vororten von Buenos Aires, das klingt eigentlich und sieht immer ähnlich aus. Das ist ein ähnlicher Menschenschlag. Es geht um ähnliche existenzielle Themen. Und es ist eine Art Mischmusik, die nichts mehr Authentisches, Gefügtes hat, sondern so immer in Transformation befindlich ist und oft eben als etwas Schmutziges, Unreines und so weiter bezeichnet wird. Das ist sozusagen der Fundus. Und daraus entwickelt sich dann so langsam, nicht? Dann öffnet sich das und das ist so das Schicksal des Interesses, dass dann ja eine Geschichte sich zurechtlegt. Es wird dann transformiert. Wenn es in die Konzertsäle kommt, das wird dann sozusagen irgendwann eine Kunstform oder jetzt also in einem weiten Begriff. Und da gibt es natürlich diese ganze Problematik oder diese Falle des Authentischen. Das ist jetzt diese neuere Form von, kann man portugiesischen Fado so spielen, wie er früher gespielt worden ist in den Kneipen? Nein, das geht eigentlich nicht, weil diese Kneipen gibt es nicht mehr. Die Menschen sind nicht mehr so, sie ändern sich auch. Und was heißt denn, ist das Authentische, wird transformiert, dann wird es aber unter Umständen ganz anders. Und man hat dann doch auch das Gefühl, es geht etwas verloren, es wird etwas verschoben. Und es ist auch so ein, man macht dann so Kompromisse, wenn der Genscherbei dann also die Musikpreise noch verleiht am Fernsehen, ne? Also ich weiß nicht an welchem Fernsehen, was für ein Kanal das ist, aber das ist dann so eine, der alte, eine authentische Adel, dann die Jungen nachfolgen, so, und das ist aber dann noch ein kulturelles Ereignis, also so hatte ich das verstanden, ich weiß nicht, ob ich da richtig liege.
Ja, die sind ja noch präsent in dieser ganzen Medienmaschinerie, und Ibrahim Tatlises hat ja eine eigene Arabesque-Sendung, wo er dann auch hemmungslos irgendwie in alten Geschichten, oder hatte die, bis er halt niedergeschossen wurde, der ist ja letztes Jahr, kriegt er einen Kopfschuss verpasst, wo alle sagten, naja, das kommt von der er wurde ja auch noch als Unternehmer gehandelt und viele setzen das mit Mafia gleich. Das arbeitet seinem Ruf wieder zu, also dass er so eine halbseidene Figur ist. Und es passt alles so ein bisschen zusammen. Ganz ähnlicher Aspekt ist jetzt, also warum der Arabesque in dem neuen türkischen, in der Mittelschicht und in der Oberschicht jetzt mehr Akzeptanz genießt, ist auch so ein bisschen so ein Orientalismus. Eben, man grenzt sich vom Osten ab, der ist mit gewissen Schmutzigkeiten assoziiert, man blickt auf den drauf und dadurch hat er wieder so eine Faszination und die holt man sich dann wieder in sein Wohnzimmer hinein und fühlt sich da eigentlich gar nicht Teil von, sondern das gehört halt auch dazu, wie wir World Music bei uns ins Wohnzimmer.
Welche Osten ist denn damit gemeint? Osten von der Türkei? Oder?
Ja, genau.
Also, ich würde ehrlich gesagt nicht da, ich denke, Arabes ist schon so verwurzelt, dass es nicht mehr in Augen etwas Orientalisches ist. Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, die Leute hören lassen und sagen, dass es was Orientalisches oder Östliches ist.
Wo beginnt für Sie der Osten, würde ich zurückfragen.
Ja, ab Syrien, sage ich mal, der syrischen.
Ab Syrien ist Osten. Osten oder? Und westlich von Syrien ist Westen.
Ja.
Nein, nur um es zu wissen, weil.
Ja. Diese
Gewalt, die es bei den Konzerten oft gab, also bis angeblich vor 10, 15 Jahren oder so, oder diese Selbstverletzungen, gibt es da irgendein kulturelles Muster, wo man das drauf zurückführen kann?
Also mir war das unbekannt, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, ich kannte das ehrlich gesagt nicht.
Ich war gerade irgendwie, dass es.
Mein Part ist das nicht so.
Nein. Nee, das gab es wirklich mal auf den Konzerten in Istanbul. Ich selber habe es nicht erlebt, aber ich weiß halt, weil es dann immer in der Presse dann halt erschien, ja, wie das anfing, ich weiß es nicht. Das, ich glaube, darüber gibt es auch keine richtige Untersuchung, aber auf den Konzerten, also besonders von diesem Menschen. Oder nur bei ihm gab es wirklich bei Müslüm. Der war halt irgendwann, hat er sogar den Namen so nach dem Motto, Gillette-Sänger. Genau, einfach den Gillette-Maske. Dann sieht er besser.
Aber das ist vielleicht so das Extrem dieser leidvollen Musik, ich weiß nicht, ne? Ich denke mal, das kommt vielleicht daraus. Also ich habe jetzt keine Ahnung, woher das kommt, aber...
Also es gibt ja so eine Parallele halt im Iran, schiitische Passionsspiele, wo man sich auch so lange geißelt, bis dann irgendwie so eine Blutekstase einsetzt und dann irgendwie man auch mit Klingen zugange ist und allem was irgendwie...
Also wenn es mich nicht täuscht, müsste es irgendwie Anfang 80er wohl angefangen haben, halt auf seinen Konzerten irgendwann, ja, dann war es dann halt zu Ende. Also es wäre natürlich interessant gewesen, wenn man in dem Film auch die, ja, den sozialen Hintergrund, also wirklich untersucht.
Gut, man müsste da recherchieren. Also ich weiß natürlich auch nichts dazu, überhaupt nichts, aber das ist offensichtlich so eine Art Ritual, das sich dann irgendwie von alleine bildet, in dem Fall wohl, weil das ist ja nicht diese Art Ritual, die dann abgerufen wird, das wäre vergleichbar, mir leuchtet das sehr ein. Man könnte auch sagen, früher gab es das auch bei den Katholiken, als die noch nicht so degeneriert waren wie heute. Ja, das war das üblich, dass man sich selber kasteite mit Peitsche und durch Rom zog. Noch wunderbare Beschreibungen von Michel de Montaigne 1580 in Rom, wie sich die Christen hier selber blutig geschlagen haben. Man könnte das von heute aus lesen wie eine Beschreibung einer anderen Religion. Ja? Also nur dort hatte das natürlich eine bestimmte Tradition, die ritualisiert wurde, wohingegen so eine spontane, selbststeuernde Ritualisierung, wenn das dort entstanden ist, wäre natürlich schon interessant, da würde ich gerne mehr darüber wissen, weil es überhaupt nichts darüber, was das für so eine Magie war, die von dieser Musik, diesem Menschen ausging, der das dann auch irgendwie ritualisiert und damit umzugehen wusste, offensichtlich, ja, also das dann vielleicht auch darauf angelegt hat und man hat dann so diese Schmerzsteigerung durch Schmerzneutralisierung, das ist es ja dann, das tut ja nicht weh, das ist ein anderes, macht dann nachher wahrscheinlich, dann kommt der Schmerz erst etwas später, wenn sich das aufgelöst hat. Ne? Also da, wenn jemand von Ihnen was dazu weiß, dann bitte.
Also es gibt genug Derwischorden und sonstige schamanistische Trance-Kulturen in der Region, die alle so ähnliche Praktiken pflegen und das speist sich, glaube ich, da raus. Also.
Aber das Interessante ist halt, dass ich nur bei seinen Konzerten so ablief. Bei keinem anderen Künstler
das ist
es
jemals
vorgekommen. Er war halt dafür sozusagen, ja, bei ihm, ich weiß es nicht, warum, ob jetzt an dem Text oder ob irgendein Lied von ihm halt die Leute dazu, ja, animiert hat. Ich weiß es nicht.
Mir fällt gerade auch ein, wenn es vielleicht tatsächlich an dem Lied lag, oder vielleicht lag es an dem Lied, weil ich kann mich an ein Lied erinnern aus der Arabesk-Szene, das war so ein heftiger Text, dass er, glaube ich, irgendwann verboten wurde, weil die Leute haben sich reihenweise danach umgebracht. Wir haben diesen Song gehört und also das war wirklich vor 10 Jahren oder so, gab es da so einen Arabesk-Song, der so voller Leid war, dass, ja, dass tatsächlich junge Leute sich umgebracht haben daraufhin irgendwie, ne? Oder,
gut, dann braucht man, dann ist die Alternative dazu tatsächlich, dass man hinten die Violinen auffährt und das im Konzertsaal tut, um ein bisschen zu zähmen. Ne? Also der Zivilisationsprozess ist ja immer eine Abkopplung der Zeichen vom Leib und von der Physis. Immer. Der ganze Zivilisationsprozess besteht in nichts anderem als die primären, intensivsten körperlichen Regungen in ein Symbolsystem zu verwandeln, das eben nur noch indirekt mit dem Körper verbunden wird. Und das scheint dort eben noch zusammenzukommen, in einer ganz faszinierenden zeitgenössischen Art, die man eben sagen, 1985 entsteht das plötzlich in einer Metropole wie Istanbul, so etwas, ja, sagen wir, das ist doch schon sehr bemerkenswert für die unterliegenden Kräfte, die also alle in uns dann natürlich, ist das hier keine individuelle Entscheidung, sich das aufzustellen, da wird man so irgendwie mitgetragen. Man macht das dann halt so, das ist ein Kollektivkörper, der sich formt um dieses Blut herum, was ja auch eine Opfergeste ist und so. Also das hat wirklich spannende Querbezüge.
Also wenn Sie jetzt noch Symbol sagen, ist interessant auch, dass die Arabesk-Sänger irgendwie Symbol ihrer selbst geworden
ja,
sind.
Klar.
Also in dem Sinne, dass irgendwann gab es in den 90ern, fing man an, die wieder zu entdecken. Erst so ein bisschen aus so einem trashigen Interesse heraus, guck mal, was ich hier habe. Dann wurden die gecovert und jetzt sind sie selber wieder, also mir fiel dann zu Tom Jones ein, der erst Prince singen durfte, musste, wo man sagte, auch guck mal,
dann merkte man, ach, der macht es aber doch besser als viele heutzutage. Und dann hatte er mit Sexbomb quasi sein Comeback und bewegt sich jetzt wieder ganz woanders.
Also diese Beispiele kann man natürlich verlängern. Auch das erste Carnegie Hall, New York, einer der Klassiktempel im 20. Jahrhundert, das erste Jazzkonzert der Stadt, wann war es? Ich weiß, es war Benny Goodman mit einigen schwarzen Musikern, das wurde dann dazu, Ende der 30er Jahre, irgendwie sowas. Ne? Das erste Jazzkonzert in einer klassischen, was macht dann das Publikum? Also sitzt da und hört zu, aber das ist eigentlich nicht die adäquate Form. Aber dann wird es eben was anderes, das sind so die Aspekte, spielen da auch wirklich auch eine Rolle. Aber vielleicht haben Sie ja viel wichtigere Dinge noch beizutragen oder auch zu fragen, dann tun Sie es bitte. Tauschen Sie sich aus.
Also zum Beispiel, wo ich überrascht war, dass überhaupt der Erkin Koray mit in dem Film war, weil der hat nun meines Erachtens gar nichts mit Arabesken zu tun.
Das stimmt.
Der ist mit einer in den 70ern die Rockbewegung in der Türkei bewegt, hat mit,
Anadolu Rock.
Genau, Anadolu Rock und dann sogar Boris Manchel, der war ja auch in den 70ern dabei. Also,
der ist eine ganz andere Musikrichtung, aber ich glaube, er hat in. Einmal, glaube ich, aus persönlichem Interesse mit reingenommen, aber andererseits auch, der Punkt war, er hat ja gesagt, er war der Erste, der dieses Elektrosass in der Türkei
gefunden
hat.
Ja. Ja.
Und das ist auch ein Instrument, einfach auch, was im Arabesten viel benutzt wurde.
Aber erst später eigentlich. Nee.
Ja, aber er hat ja gesagt, er hat das Instrument in der Türkei eingeführt.
In der Rockmusik hat er das eingeführt, soweit ich es weiß.
Ja, aber er hat das Instrument, wie gesagt, an sich Badana oder Sass, das Gerät, das war früher nicht E-mäßig, wie auch immer, ich bin kein Musiker, aber er hat das Gerät umgewandelt und hat es dafür nutzbar gemacht. Und die Arabesken-Musiker haben dieses Instrument dann aufgegriffen und haben es benutzt. Deswegen, von daher ist er vielleicht auch ein wichtiger Impulsgeber und ist deswegen in dem Film drin. Auch wenn er musikalisch eigentlich in eine andere Richtung geht, aber er hat ja auch wieder textlich auch wieder viel... sind sehr melancholische, auch leidvolle Lieder auch. Und
aber mehr soziale Lieder als Inhalte.
Ja, aber es haben Arabesk-Musiker ja auch irgendwie. Also ich finde, da geht es auch im Vordergrund nicht oft um Liebe, aber es geht ja auch um unerreichbare Liebe auch oft. Ne? Da geht es darum, in der Türkei, auch in anatolischen Gegenden früher noch stärker als heute, die Gesellschaft ist konservativer. Da sind alte Verhaltensformen, da kann nicht jeder jeden heiraten und so weiter. Und das ist ja irgendwo dann auch wieder was Politisches, wenn jemand sagt, okay, ich kann die Tochter aus dem Nachbardorf nicht heiraten, weil sie jemand anderem versprochen wurde. Und deswegen brennen wir beide durch in dem Lied und stürzen uns von dem Felsen runter. Also so ungefähr gehen die Texte manchmal. Ne? Das ist eine unglückliche Liebe, es geht um Liebe, aber letztendlich ist es doch einfach eine Art Gesellschaftskritik, und zeigt, was da für Probleme sind und wieso die Probleme sind. Und weiter und weiter, ich weiß nicht, ich kann jetzt ewig erzählen, keine Ahnung mehr.
Ja, ja, es leuchtet ein, dass das, also würde ich auch sagen, das ist natürlich jetzt nicht in dem Sinne politisch, dass da was kommentiert würde über politische Ereignisse, Zustände, Machtverhältnisse, aber natürlich ist so etwas, das an die Grenzen einer, man würde sagen, Kastengesellschaft oder einer clan-organisierten Gesellschaft, die also die Ehre verletzt, oder die Autorität der Alten oder diejenigen, die das als Autoritäten festsetzen, das ist natürlich ein Konfliktstoff, der ist sozial und politisch und existenziell in gleicher Weise.
Und man muss ja vielleicht auch sagen, in der Türkei gab es ja sehr auch eine Staatszensur und da kann man ja einfach auch diese Arabesk-Musik an sich war ja auch verboten, wie das gesagt wurde, und wenn man auch direkt in Texten, ist es ja einfach, Musik ist ja auch oft dafür da, durch blumige Sprache oder durch blumige Texte irgendwelche Botschaften zu transportieren. Und dann kann man durch blumige Texte halt einfach sagen, was man politisch kritisiert. Ja, und nicht dann wortwörtlich sagt, hier, das und das ist falsch oder so, sondern einfach Missstände irgendwie aufgreift oder erzählt. Und das ist dann auch wieder politisch irgendwo.
Gut, ich weiß nicht.
Nö, also.
Noch was, Sie wollten doch auch noch was. Wollten Sie noch was?
Ach so, dieses, was ich jetzt zeigen wollte, das verzichten wir mal drüber, weil ich wollte halt dann nur, das wäre der schöne Bogen gewesen, zu zeigen, dass halt, was gerade für Musik jetzt in Ägypten entsteht, die halt auch so eine ähnliche Mischungsform hervorbringt. Aber das lassen wir jetzt einfach.
Okay. Ja, vielleicht, wenn Sie die Datei wiederfinden, können wir das auch als Einleitung für das nächste Mal.
Ja.
Dann passt das wahrscheinlich auch. Genau. Oder? Das nächste Mal ist nämlich am 15. Januar der vierte Film. Da geht es mit einer Punkgruppe Richtung Pakistan und von der Fiktion in die Realität.
Genau.
Und vom Roman zur Musik, zum Film, zur Realität. Ne? So.
Ja, ich wollte ja also in den ersten beiden Filmen einfach klar umrissene Subkulturen zeigen, die welche sind und auch bleiben erstmal. Jetzt ging es darum, wie Subkultur sich so ein bisschen in den Mainstream bewegen kann oder vom Mainstream geduldet wird oder nicht und auch zur Klassik. Und im nächsten Film geht es darum, wie eine Subkultur aus einer völligen Fiktion heraus entsteht. Nämlich erst gab es den Roman Takwakor über eine islamistische Punk-Szene. Dann riefen da ganz viele an beim Schriftsteller und sagten, ich will auch diese Konzerte besuchen. Der sagte, die habe ich mir ausgedacht, die gibt es gar nicht, diese Szene. Und dann sagten die, na gut, dann bilden wir diese Szene selber. Und jetzt gibt es halt eine islamistische Punk-Szene in Kanada, den Staaten und in Amerika. Und die haben ein sehr seltsames Islamverständnis. Und ja, das ist eine tolle Doku.
Keine islamische, sondern islamistische Punk-Szene.
Ja, das ist alles eine Frage. Also sie propagieren sehr stark den Islam, aber wie sie das tun, ist...
In Kanada.
Also ich sehe jedenfalls, dass ja. Bevor der Film, Sie müssen natürlich unbedingt kommen am 15. das nochmal sagen. Am 15. Januar, 19 Uhr. Herzlichen Dank, Armin Fazonekar, einmal mehr.